Dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Selbsthilfegruppe Politik mit einem neuen Mitglied und einem Gründungsmitglied und mir. Ich bin ja immer da. Mein Name ist Cedric. Ich hoffe, ihr habt in der letzten Woche nicht den Glauben an die Menschheit verloren. Vielleicht den Glauben an die Politik. Wir hoffen auch, dass das nicht passiert ist. Anlass genug gab es ja, aber wir sind ja hier konstruktiv, produktiv und progressiv, Fragezeichen, dabei und halten die Stimmung aufrecht und haben einen neuen im Bunde. Lukas, stell dich vor und erzähl uns was über dich.
Ja, wo fange ich denn an? Ich bin erstmal Juli. Ich glaube, der 1. Juli bei euch, den ihr
Ah,
überhaupt
das sehe
hattet.
ich. Ja.
Ja, ist immer
Juli, das ist
schön.
übrigens für die, die nicht so bewandert sind, Junge Liberale, das ist die Jugendorganisation der FDP.
Ich bin 20 Jahre alt, studiere momentan in Aachen BWL und ja, hoffe, dass ich das Studium nächstes Jahr dann auch irgendwann beende.
Okay, das erstmal zu dir. Marlon, du bist ein alter Hase, du musst dich nicht vorstellen, oder? Möchtest du noch was sagen? Gab es eine neue Demo gegen rechts? Hier in Münster gab es heute eine.
Ich stelle mich dann mal nicht vor.
Sehr gut.
Ja, doch klar. Ich bin halt ein Sozi, bin hier in Eschede der Vorsitzende der SPD und auch für die ko kommende Kommunalwahl
Der
der
beste
Kandidat.
Bürgermeister Eschedes, mein Gott.
Ja, ich geb alles, dass das so werden wird. Wir haben ja tatsächlich. Ich muss mal kurz zählen. Grüne, CDU, vier Kandidaten zur Auswahl. Das wird also richtig
Das ist
demokratisch bei
nichts.
uns.
Das ist nichts. Du musst nach Neukirchen Flüehen ziehen. Die hatten letzte Kur die haben, ich glaube, das ist ein bisschen größer als Eschede, würde ich behaupten. Die haben, glaube ich, so 40.000, 50.000 Einwohner, aber die hatten letzte Kommunalwahl 12 Bürgermeisterkandidaten.
Nee, also wir hatten jetzt hier in der Nachbarkommune gerade Bürgermeisterwahlen. Da gab es genau eine Kandidatin. Und da hat man sogar vergessen, ihre Partei mit auf den Wahlzettel zu schreiben, was so ja nach Kommunalwahlrecht schon fragwürdig ist. Aber da es nur eine Kandidatin gab, hat man darüber hinweggesehen, wie der Tenor in der Bevölkerung war. Eigentlich hätte man das Geld für die Wahl auch sparen können. Ja, okay, aber so läuft das hier oft. Also im ländlichen Raum ist die Motivation für die Leute oft nicht mehr sehr hoch, sich das anzutun. Das
Aber
ist
ich glaube, das
wirklich.
ist auf
Ist das
kommunaler
wahr?
Ebene sehr unterschiedlich, ne?
Ja, also das ist regional, denke ich, sehr, sehr unterschiedlich,
Also
aber
es
es
gibt
ist.
Städte, es gibt Rheine. Rheine habe ich nicht verstanden, letzte Kommunalwahl. Rheine, für alle, die es nicht einordnen können, 80.000 Einwohner. Die hatten auch nur einen Kandidaten für den Bürgermeister.
Ja, es ist
Das ist schon heftig. Also.
ja. Also sich politisch zu engagieren, ist auch relativ unattraktiv geworden, weil man ja auch als Mensch in der Öffentlichkeit mittlerweile deutlich häufiger auch sich mit Dingen und Gestalten auseinandersetzen muss. Das war vor einigen Jahren, Jahrzehnten nicht so. Und es ist auch für einige tatsächlich lebensgefährlich. Dazu kommt, für die Arbeit, die man da leisten muss im kommunalen Sektor, wird man auch vergleichsweise schlecht bezahlt, wenn man das jetzt mit ja, Diensttätigkeiten auf Landes- oder Bundesebene vergleicht. Also ich verstehe das schon, dass da der Trend rückläufig ist, zumal auch der organisatorische Hintergrund oft sehr schwach ist. Sprich, die Parteien, die einen unterstützen können, haben auch genug Probleme, Nachwuchs zu gewinnen, wie jeder andere Verein ja auch, weil die Leute anscheinend nicht mehr das Interesse haben, sich großartig einzubringen in solchen Sachen. Aber das Problem kann man jetzt, glaube ich, auch auf Bundesebene dann wahrnehmen, wohin das führen kann, wenn Leute sich unterbezahlt fühlen und man nicht mehr die Leute erreicht, die wirklich was bewegen wollen, sondern die eher so auf ihren persönlichen Vorteil bedacht sind, um es mal so auszudrücken.
Lukas, wir hatten dich eingeladen, also nicht nur, auch weil wir dich eine geile Sau finden, aber auch eingeladen, um mit dir über die Möglichkeiten oder auch Unmöglichkeiten einer Ampelkoalition zu sprechen. Hatten wir uns ganz fest vorgenommen, da jetzt auch nicht immer nur über, sondern auch mal mit jemandem von den Liberalen zu sprechen. Jetzt ist heute uns leider unser Morin. Ihr kennt ihn, wenn ihr die Selbsthilfegruppe schon öfter mal gehört habt. Morin ist ja bei den Grünen. Das wäre natürlich heute eine schöne Runde gewesen, wenn wir dann auch alle Ampelparteien am Tisch gehabt hätten. Jetzt haben wir nur zwei. Aber Lukas hat gesagt, würde es eh viel lieber in eine sozialliberale Koalition als mit den Grünen. Warum?
Ich sehe das Problem in der Ampel tatsächlich echt bei den Grünen, besonders weil sie momentan Umfragen ja wahrscheinlich dann auch die wären, die wirklich den Kanzler oder die Kanzlerin stellen.
Das ist typisch FDP, immer gegen die Großen treten, ne?
Ja, nee, so nicht.
Ja.
Das Problem ist einfach, da
Verteilt
sie
es
jetzt
bleiben alles, ja.
ihr Wahlprogramm haben, tatsächlich, dass das sehr, sehr seltsam wirkt und auch wirklich was, wo es viele Punkte gibt, wo eine FDP auch sagen muss, das machen wir so nicht mit. Und wir
Was
wissen
zum
ja,
Beispiel?
das
Wäre das
fängt an
Erste?
über die Mietpreisbremse, die Sie da genannt haben, bis hin zu Ihren Steuerplänen. Und ein sehr gutes Beispiel, was ich denke, war auch die SPD nicht so toll findet, ist irgendwie deren Staatstrojaner oder wie sie es genau nennen, um Gefahren abzuwehren, nennen sie das. Also im Endeffekt eine Überwachung durchs Handy möglich machen, was meiner Meinung nach wirklich nicht bestätigt werden kann, weil das einfach auch wahrscheinlich vom Verfassungsgericht je nachdem abgelehnt wird. Aber das kann man jetzt nicht so genau voraussagen. Ich habe auch keine Ahnung, ich bin kein Jurist. Und ich finde die Grünen einfach, es ist so eine belehrende Partei, die irgendwie meint, sie müsste dem Volk oder der Bevölkerung beibringen, was man machen soll. Und mich stört viel an diesem Programm. Ich glaube, das ist echt zu umfangreich, um da jetzt drauf einzugehen. Aber um mal was Positives zu sagen, ich halte die Grünen für sehr große Opportunisten. Das hört sich jetzt schlecht an, aber eigentlich nicht unbedingt. Das heißt, sie sind sehr anpassungsfähig und sie können auch durchaus was streichen. Und deshalb bin ich da.
Meistens sitzen die Wetter nicht so locker.
Sie sind ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen lockerer, weil ich glaube tatsächlich, dass sie jetzt besonders Rot-Rot-Grün nicht unbedingt machen werden. Das ist jetzt ein Thema, was ich nicht zu 100% bewerten kann, weil ich weder SPD noch Grüne oder sonst was bin. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Grünen genau wissen, dass ein Großteil ihrer Wählerschaft, zumindest ihrer momentanen Wähler, nicht wirklich die allzu großen Fans von Rot-Rot-Grün sind. Und Schwarz-Grün ist so eine Sache. Je nachdem könnte man da was machen, aber ich bezweifle auch ganz ehrlich, dass die Grünen eher schwarz-grün machen als jetzt eine Ampel. Also da wird, glaube ich, die Ampel genommen werden. Und ja, ich bin eigentlich ganz optimistisch, weil die Grünen sich immer sehr anpassungsfähig zeigen.
Aber
Deshalb.
vielleicht sind sie ja dann auch eben gegenüber der CDU anpassungsfähig.
Das kann
Also.
natürlich auch sein, aber für mich, die Grünen sind ja immer noch eine eher progressivere Partei, die eigentlich nicht so viel mit Konservativen zu
Siehst du
tun hat.
dich, siehst du die FDP auch als. Wir wollen, also, ne, das mache ich jetzt auch so ein bisschen, um mal raus, so ein bisschen jetzt hier nicht. Also, wollen nicht allzu viel jetzt über die Grünen, also, wie sagt man, über Abwesende lästert man nicht. Deswegen, ganz kurz, siehst du die FDP als progressive Partei?
Ja, in Teilen. Mein Hauptproblem mit der FDP ist, weshalb ich auch kein Mitglied in der FDP bin, also ich bin nur Juli, dass es einige Kräfte gibt in der FDP, die für mich eher so einen konservativen, wirtschaftsliberalen Flügel vertreten, was auch nicht schlimm ist, beim besten Willen nicht. Aber ich sehe die FDP mehr so in die Richtung progressiv-liberal, sozial-liberal wanken, was ich auch positiv sehe. Also ich habe auch ein paar konservative Ansichten, je nachdem, worum es geht, besonders bei Bildung oder sowas. Aber ich würde die FDP schon als eher progressivere Partei einstufen. Und ich finde es auch falsch, immer davon auszugehen, dass die FDP der natürliche Partner von der CDU ist, einfach
Das
nur
hat
weil.
euer Parteivorsitzender so gesagt. Das haben, also ja, das
Mit
haben.
dem habe ich manchmal auch meine Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Deshalb,
Marlon, merkst du was? Wir haben immer nur Leute, die mit ihren eigenen Parteien unzufrieden sind. Kann das sein?
Vielleicht liegt das auch an einem gewissen Altersunterschied zwischen den hier Diskutierenden und den Parteiführenden.
Ah, meinst du, das ist eine reine Altersfrage? Ich glaube nicht.
Nicht nur, aber es ist eine, man hat doch eine andere Interessenlage und wir sind, glaube ich, auch noch sehr, sehr wenig belastet, was den Politikbetrieb angeht und dem Sprech, der sich daraus ergibt.
Naja, wir werden ja sehen, ob sich das ändert, wenn wir dann demnächst einen Bürgermeister und eine Landtagsabgeordnete hier im Team haben. Grüße an Katharina. So, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Also, aber es ist ja eigentlich schon so, dass man die FDP immer gerne in dieses bürgerliche Lager steckt. Dass man immer sagt, es gibt die Mitte-Links-Parteien, SPD, Grüne und Linke und die bürgerlich bis konservativ rechten Parteien, die zum Beispiel für einen Tag in Thüringen mal den Ministerpräsidenten gestellt haben.
Korrekt.
In gemeinsamer Zusammenarbeit. okay, aber was, also wenn du jetzt schon sagst, dein Parteivorsitzender sagt, die FDP, das ist ja ein Zitat jetzt auch nicht irgendwie von vor 5 Jahren oder so, sondern das ist ja auch erst noch vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen, glaube ich, erst bestätigt worden nochmal, das nochmal gesagt, der natürliche Partner der FDP ist die CDU.
Ich verstehe schon, woher die Aussage kommt. Ich finde es halt nur falsch sozusagen, dass
gibt's so... Ja. Nimmst du denn wahr, dass das auch so eine Sache ist, dass jetzt, wenn Marlon schon sagt, das ist auch eine Altersfrage zumindest zu teilen, ist das denn so, dass jetzt die Jüngeren in der FDP auch alle sagen, oder die Julis, die dann auch vielleicht keine FDP-Mitglieder sind, so wie du, aber dass die jungen Liberalen dann sagen jetzt, also sind die jungen Liberalen linker als die FDP? Weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn man sich auf Twitter so umschaut, das wird eher so wahrgenommen, dass die noch ein bisschen, ich sag jetzt mal, wirtschaftsfreundlicher, neoliberaler sind als die FDP sowieso schon.
In Teilen würde ich sagen, das ist halt, also die FDP ist sehr vielfältig, was das angeht sozusagen. Wir haben ein paar Sozialliberale, wir haben natürlich auch die Konservativ-Wirtschaftsliberalen und so weiter und so fort. Ich würde trotzdem die Julis als Organisation allgemein eher ein bisschen linker von der FDP einordnen, ein bisschen anders. Es tut sich nicht viel, weil es sowohl die einen als auch die anderen gibt und man sozusagen sich in der Mitte trifft, aber es ist schon, dass die etwas offener gegenüber zum Beispiel auch linken Bündnissen, also links in Anführungszeichen, Mitte links wie halt eine Ampel,
das ist ja schon so ein bisschen, dass man das Schreckgespenst auch gerne mitträgt. Also das ist ja was die CDU gerne anfängt, ne? Das Lied zu singen von wegen das böse rot-grüne Bündnis, die bösen Correct. Linken. Und das ist schon so, dass die FDP jetzt nicht immer Skrupel hat, mitzusingen.
Ja, das ist korrekt. Das ist auch in vielen Teilen tatsächlich so. Deshalb ist die Ampel auch eine relativ herausfordernde Koalition, die funktionieren kann, aber nicht muss. Also jetzt vor ein paar Jahren Jamaika ist an der CDU gescheitert, ganz ehrlich, war auch richtig so, dass wir, also in Anführungszeichen, der Lindner als FDP da rausgegangen ist, weil wir halt konsequent, wenn wir unsere Inhalte oder die FDP ihre Inhalte nicht umsetzen kann, muss sie auch in keiner Koalition sein. Das ist halt schwach.
Hättest du es gut gefunden, wenn das auch die SPD gemacht hätte, anschließend, in den schwarz-roten Koalitionsverhandlungen, weil ich fand es damals, jetzt machen wir ein bisschen Vergangenheitsbewältigung, ich fand es damals schon bezeichnend, meine, gut, ne, die FDP und Lindner wurden auch gestraft für diesen, du sagst jetzt, es lag an der CDU, aber ja. Ne, gestraft wurde schon die FDP, weil an wem es auch immer lag, Lindner ist zuerst rausgegangen, hat gesagt, das ist gescheitert. Aber dann wurde der FDP, den Grünen und den, also es wurde so ein bisschen nach dem Motto, naja, Jamaika hat es ja versucht und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Da wurde so eine Glocke des Verständnisses drüber gehangen. Aber die SPD hatte dann plötzlich die staatspolitische Verantwortung, das zu tun. Und das habe ich nicht ganz verstanden, warum wir nicht auch die Freiheit hatten, sozusagen. Ich meine, wir hatten natürlich die Freiheit, uns zu entscheiden. Es war keiner mit einer Knarre da. Es gab ja auch eine Mitgliederabstimmung. Aber es wurde schon damals, Marlon, erinnerst du dich vielleicht auch noch, es wurde schon massiv innerhalb der SPD auch Druck aufgebaut, dass wir jetzt in diese große Koalition müssen, weil es ja unsere Verantwortung ist und weil es sozusagen uns sonst auch der Wähler übel nehmen würde und so. Hättest du es gut gefunden, wenn auch die SPD gesagt hätte, wir können das auch nicht mit der Union und wir müssen Neuwahlen abhalten?
Also ich hätte je nachdem, also ich hätte es komplett verstanden, hätte die SPD genau wie die FDP gesagt, das geht so nicht. Man ist sich ja scheinbar zu einer Einigung gekommen. Das ist halt immer so die Sache. Aber ich hätte tatsächlich kein Problem damit gehabt. Und ich hätte auch nicht die Verantwortung bei der SPD gesehen, die muss das jetzt machen. Ganz ehrlich. Also ich weiß, wovon du redest. Ich fand das damals schon schwachsinnig, zu sagen, die SPD muss das jetzt unbedingt machen. Und muss sie halt nicht. Wenn sie nicht sieht, dass diese Koalition zu etwas führen kann, dann kann sie da auch gerne rausgehen. Und auch wenn das Neuwahlen bedeutet, das ist für mich halt mein Demokratieverständnis. Wenn die Partei sich da nicht einig wird, zu sagen, okay, wir machen das, wir können da Politik von uns durchbringen, dann fände ich das vollkommen auch in Ordnung, wenn auch die SPD da rausgelaufen wäre. Weil das ist ja genau das Problem, was wir teilweise mit der CDU auch haben, dass die CDU halt irgendwie denkt, nach 15 Jahren regieren, sie wäre die stärkste Kraft immer und könnte alles durchsetzen und die anderen müssten sich nach ihr richten. Und das ist halt irgendwie schwachsinnig. Das sollte so nie sein und das wird auch länger so nicht sein. Das wird in diesem Jahr sich wahrscheinlich auch ändern. Ich glaube, dieses Jahr wird die CDU wahrscheinlich auch starke Kompromisse eingehen müssen, um vielleicht irgendwie noch an irgendeiner Regierung beteiligt zu sein. Wenn es halt nicht zu einer Ampel kommt beispielsweise oder von mir aus auch Rot-Rot-Grün, aber bitte nicht.
Darüber machen wir dann nochmal eine Folge mit Dylan zusammen.
Ja, das wird dann, wird lustig.
Da mache ich dann gerne auch den Schiedsrichter, das ist alles gut. Marlon, hast du das, also, ich kriege jetzt hier gerade schon so Ampel-Vibes. Ist das eine Bewerbung, die wir hier gerade sehen, so nach dem Motto, nimm uns? Wird es überhaupt so werden oder wird es nicht doch so sein? Ich meine, was ich als Problem habe so ein bisschen, ne? Ich würde da gerne mit einsteigen, ich würde da gerne mitgehen und sagen, jo, endlich mal eine Regierung ohne die Union. Und trotz inhaltlicher Differenzen gibt es, glaube ich, vieles, was man auch mit der FDP zusammen umsetzen könnte. Aber was ich mich so ein bisschen frage, wird es nicht trotzdem so sein, auch wenn die Umfrage quasi gerade, oder der Pfeil nach unten zeigt für die Union. Es muss ja nur knapp sein gegenüber den Grünen oder auch meinetwegen gegenüber der SPD. Es muss ja nur knapp sein, aber wenn die Union die stärkste Partei ist mit dem größten Prozentwert sozusagen, wird dann nicht trotzdem die Union sagen, wir haben jetzt das Mandat, eine Regierung anzuführen, andere müssen sich nach uns richten und wird das nicht dann hinterher auch in der Stimmungslage der Bevölkerung sozusagen das Größere sein und wird dann nicht auch die drei Ampelparteien, werden die nicht dann auch sagen, okay, wir müssen uns danach richten? Wie nimmst du das wahr, Marlon?
Also ich sehe das so, dass ich meine Zweifel habe, dass die Union bei der nächsten Bundestagswahl stärkste Kraft wird. Es ist einfach ein klarer Trend zu erkennen, dass die Grünen gerade einen deutlichen Aufwärtsschwung machen, auch gerade nochmal im Nachgang zur Veröffentlichung ihres Parteiprogramms, das sehr stringent auf gewisse Punkte zugespitzt ist, wo man, glaube ich, vor 5 Jahren bei den Grünen noch gesagt hat, damit kann man nicht an die Bevölkerung gehen. Es ist genau dieses Bevormunden, aber anscheinend gibt es Teile der Bevölkerung, die wünschen sich mehr Vorgabe von der Regierung, weil die ihren Alltag bewältigen wollen und sich nicht auch noch für Dinge, die über ihren Tellerrand hinausgehen, auch noch bekümmern möchten. Zum anderen, bei der CDU wird jetzt nach der Korruptionsaffäre auch noch der Fakt, dass Angela Merkel als Zugpferd nicht mehr zur Verfügung stehen wird, noch weiter durchschlagen. Und es ist ja so, dass wir immer noch keinen Spitzenkandidaten von der Union gesehen haben und die Zeit rennt. Es sind, glaube ich, keine 200 Tage mehr bis zur Bundestagswahl. Und da wird es noch viel Streit in der Union geben und jede Partei, die in sich zerstritten ist, verliert in der Wählergunst. Von der Warte ist das aber auch ein Weg, den die Union jetzt beschreiten muss, den haben wir in der SPD schon lange hinter uns, nämlich der Abstieg von einer Volkspartei zu einer Partei von vielen. Und ich denke auch, in Zukunft wird sich wie in anderen europäischen Nachbarländern eine starke konservative Volkspartei nicht mehr halten können, sondern es wird je nach Stimmung im Land die eine oder andere, der ein oder andere Block eine Mehrheit bekommen. Wenn ich überlege, es gab mal Zeiten in der Bundesrepublik, da gab es CDU und SPD und die FDP war immer Zünglein an der Waage, wenn nicht gerade eine der Parteien die absolute Mehrheit geholt hat. Mittlerweile haben wir ein so breites Parteienangebot im Bundestag, dass da einfach kein Platz mehr ist für eine Volkspartei. Das wird sich einfach rauswachsen. Da sind auch einfach die weltpolitischen Gegebenheiten zu stark verändert worden. Und ich sehe auch nicht, dass irgendeine Partei ihre stabile Festung oder Position im Bundestag jetzt noch verlieren kann. Also auch die AfD sehe ich noch lange nicht als weg vom Fenster aus. Und umso mehr Parteien wir im Bundestag haben, umso mehr Abhängigkeiten bestehen auch davon, wie viel Prozent da welche Partei bekommt, was überhaupt am Ende noch an Bündnissen möglich ist. Bei der letzten Bundestagswahl, als es um die Verhandlungen bei Jamaika ging, war das schon so ein Fingerzeig. Ja, GroKo ist ein Auslaufmodell. Rein aus dem Prozentangebot her wird es der Vergangenheit angehören, zumal die letzte, jetzige existierende GroKo ja schon mit dem Namen GroKo schon irgendwie daneben liegt, weil es ist...
Ja, im jetzigen Bundestag ist es noch eine.
Ja, aber was ist denn das für eine GroKo, die gerade so, ich sag mal, über der absoluten Mehrheit liegt? Das war früher die CDU oder auch schon mal die SPD alleine ausgefüllt mit Mandaten. Also das ist schon eine Veränderung. Und wäre es zu Jamaika gekommen vor 5 Jahren, dann hätten wir im Bundestag eine Drei-Parteien-Regierung zum ersten Mal gehabt. Und ich denke auch, die nächste Regierung wird eine Drei-Parteien-Regierung sein. Allerdings, aus welchen Parteien sich das zusammensetzen wird, da ist noch alles offen. Und
hältst du, okay, also du hältst da tatsächlich die Ampel für möglich, Rot-Rot-Grün für möglich. Und dann gibt es ja noch eine, zumindest denkbare weitere, die schwarz-rot-gelbe Koalition.
Ja, es gibt auch die schwarz-grün-gelbe, also nochmal Jamaika. Wäre auch noch mal denkbar. Ne? Ja.
Also das ist ja die Sache, da käme natürlich darauf an, ob Schwarz-Grün auf 50% kommt oder nicht, aber das sagst du, würdest du jetzt schon mal sagen, das wird nicht passieren?
Also ich halte es für wahrscheinlicher, dass es zu Grün-Schwarz kommt, als dass es zu Schwarz-Grün kommt.
Egal wie rum, ist doch die Frage, ob die beiden zusammen über 50% kommen. Und das würde ich sagen...
Das muss man jetzt beobachten. Also die Grünen gehen gerade hoch, so wie die CDU runtergeht. Und bei den anderen Parteien verändert sich nicht viel. Okay, ja, doch, in den Umfragen ist die SPD in letzter Zeit auch ein bisschen nach oben gehüpft. Bei der Sonntagsfrage, jetzt ist da aber auch wieder Stagnation zu beobachten. Aber die CDU verliert weiter und das scheint irgendwie alles eher bei den Grünen und auch in einem geringeren Umfang bei der FDP hängen zu bleiben.
Ganz bisschen aber die Linken.
Ja, genau. Und das ist jetzt ist natürlich gerade sehr viel im Flow. Das muss man einfach weiter beobachten. Aber ich würde sehr stark darauf deuten, dass die nächste Regierung in diesem Land sich aus drei Parteien zusammensetzen wird. Ich glaube nicht, dass eine Partei nochmal über 30% kommen wird.
Wäre die Ampel denn dann dein Lieblingsbündnis auch? Oder bist du eher Team Rot-Rot-Grün? Oder bist du klassischer Politiker, der jetzt sagt, wir müssen auf die Inhalte achten?
Bist du klassischer Politiker und sagst, wir müssen auf die Inhalte achten?
Ja. Das würde jetzt, also ne, wenn ich das jetzt ein Spitzenpolitiker, egal von welcher Partei, fragen würde, der würde jetzt natürlich sagen, wir schließen nichts aus, außer Koalition mit der AfD und ansonsten reden wir über die Inhalte und müssen gucken, dass wir die durchkommen.
Also ich bin tatsächlich Team sozialistischer Weltuntergang, also sprich Rot-Rot-Grün.
Hast du sehr schön gesagt.
Passender Name.
Ja, also finde ich total irre, dass Rot-Rot-Grün automatisch Deutschland in den Sozialismus führt. Also Leute, die sowas immer propagieren, das finde ich schon recht witzig. Ich sag mal, in einer grün-rot-roten oder rot-grün-grünen Koalition, wo die Linke der absolute Juniorpartner wäre, kann ich mir das nicht vorstellen, wie die auf dem Wege hier den Stalinismus manifestieren wollen. Aber okay, ich sehe bei der Linken auch nicht mehr irgendwie ein großartiges Potenzial, an irgendwas anzuknüpfen, was aus der SED herrührt, weil die meisten Leute, die da gerade agieren, waren entweder kleine Kinder oder noch gar nicht geboren, als die SED aufgehört hat zu existieren. Und die sind meiner Meinung nach auch nicht in dieser Ideologie verhaftet. Aber okay, wenn manche Leute das so sehen. Ich halte die Ampel auch für ein mögliches Modell, aber nicht für so wahrscheinlich wie Rot-Rot-Grün. Weil, wenn wir uns einfach mal vorstellen, wie die Koalitionsgespräche dann laufen würden. Wir haben als SPD einen gewissen Anspruch in unserem Wahlprogramm, was wir umsetzen wollen, was nicht wirklich kompatibel mit den Grundwerten der FDP ist, gerade im Bereich Arbeit und Soziales. Die Grünen haben in ihrem Programm ganz vieles, auch gerade im Bereich Klima, aber eben auch Soziales, was ich schwer kompatibel zur FDP sehe. Und die FDP hat ja auch, das muss man jetzt zugute halten, immer ein klares Standing gehabt, wenn sie gewisse Dinge in einer Regierung mittragen müsste, die absolut gegen das geht, was sie vertreten, dann machen sie da nicht mit. Und ich denke, genauso wird es laufen. Also
Ist das?
wenn die Grünen und die SPD Kernkompetenzen ihres Wahlprogramms in einer Regierung durchsetzen wollen, dann wird die FDP sich eben deswegen schon aus natürlichen Gründen dem verweigern.
Ist das, Alex, ist das Lessons learned von 2013? Ist das immer noch so ein, ich sag jetzt mal nicht, also ne, ich hoffe, du verstehst mich richtig, aber ist das ein Schreckgespenst, das immer noch rumgeht, dass man sagt, wir müssen so viel Profil wie, also jeder Partei möchte in jeder Koalition so viel von dem durchsetzen, was ne, wie möglich. Aber ist das so eine Sache, die FDP quasi immer noch treibt, dass man sagt, wenn wir nicht, dann sind wir wieder weg vom Fenster, dann sind wir ganz schnell wieder Geschichte. Oder ist man sich sehr sicher, dass man sagt, wir sind wieder da, wir werden nicht morgen früh wieder sterben?
Schwere Frage.
Ja, also wenn du es nicht mehr wahrnimmst, dass es um die Zeit, in der die SPD ja, ach, in die SPD, genau, die SPD weg war, ja, die kommt in der Zukunft noch, hoffentlich nicht, aber ne, die FDP weg war, also ob das noch Thema ist, ob wenn es kein Thema ist, wenn du sagst, das kann ich gar nicht beantworten, dann wäre ja ein Zeichen dafür, dass das gar nicht mehr so wirklich Thema ist.
Ich würde sagen, es ist tatsächlich nicht mehr so ein großes Thema. Man muss auch sagen, die FDP ist, wann ist die nochmal aus dem Bundestag geflogen? 2013?
13 bis 17 war sie nicht im Bundestag.
Die FDP von damals hatte zwar ein paar sehr gute Politiker, das Wahlprogramm war aber echt nicht ideal, wenn ich mal so sagen darf. Ganz ehrlich, da fand ich es tatsächlich auch gerechtfertigt. Je nachdem sogar, dass wir rausgeflogen oder dass die FDP rausgeflogen ist. So gut kann ich es nicht bewerten. Ich war 13 Jahre alt.
Ja, ist gut, kein Ding.
Und wir haben uns, oder die FDP hat sich neu aufgestellt und durchaus jetzt auch ein breiteres Spektrum bedient, sozusagen. Also es wird nie sein, dass die FDP, auch wenn manche davon träumen und ich auch, je nachdem, irgendwann mal eine 20%+-Partei wird. Das auf keinen Fall. Aber
Aber hast du, ich habe mal, ich weiß gar nicht, ob das ging neulich ganz viral bei Twitter. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt spontan so schnell wiederfinde. Da wurden mal die Wählerpotenziale
ja.
gezeigt.
Es ging, glaube ich, um junge Wählergruppen oder so. War das das?
Ich glaube, nee, das ist diese Frage, die nicht heißt, welche Partei würdest du quasi morgen wählen, wenn du jetzt nicht, du musst dich ja morgen, wenn du,
Ja.
muss man ja ein, man macht ja nur ein Kreuz, sondern da war, die Potenzialanalyse, das wird wohl relativ häufig eigentlich mit erhoben, weil man das braucht, allein schon, um aus den Rohdaten der Befragungen auch tatsächlich repräsentative dann auch, ne, Grafiken zu machen. Und diese Potenzialanalysen werden aber selten veröffentlicht. Und jetzt neulich wurde mal wieder eine veröffentlicht. Da geht nämlich die Frage nicht, entscheide dich jetzt für eine Partei, die du morgen wählen würdest, sondern da ist die Frage für jede Partei oder für jede der, wir haben ja inzwischen 6 oder 7, je nach Lesart, wird jeder einmal durchgegangen, würdest du die wählen? Jetzt, morgen? Da kann man natürlich nur einmal Ja sagen. Und dann aber, könntest du dir grundsätzlich vorstellen, die zu wählen? Da kann man dann sagen Ja. Oder man kann auch, und dann gibt es auch nochmal eine Negativfrage. Bei welcher Partei würdest du ausschließen, dass du die wählst? Kann man dann auch ankreuzen oder sagen. Ne? Und ich finde es jetzt leider nicht so schnell, aber da hatte die FDP, ich glaube 20% auch oder 25 sogar, von Menschen in diesem Land, die sich im Notfall auch vorstellen können, die FDP zu wählen.
Das ist durchaus auch erklärbar. Also wir sind ja, oder die FDP ist eine relativ, ich finde, ich sage gerne, dass sie eigentlich extreme Mitte ist, wenn ich das so mal nennen darf. Dieses, also womit halt die FDP noch viel zu kämpfen hat, ist dieser Ruf, den die FDP so genießt.
Dieser BWL-Ruf auch so ein bisschen, ne?
Ja, genau. nee, dieser Ruf der Partei der Reichen und kannst nur wählen, wenn du Wohlstand hast, etc., etc. Das ist tatsächlich noch ein Problem, womit die FDP zu kämpfen hat.
Das ist es. Also ich habe hier die Daten nochmal, also das ist ja vielleicht auch ganz spannend. 4% der Menschen sind sich sicher bei ihrer Wahlentscheidung für die FDP. 7% sagen, also das sind diejenigen, die sozusagen eigentlich man für bis September schon fest einrechnen kann. Ja. 7%, das sind die aktuellen Umfragewerte, die man kennt. Mal gut, manche kennen jetzt 10%. Diese Analyse der Potenziale ist von Februar.
7 und 10 irgendwas.
Ja, diese Analyse der Potenziale ist von Februar. Aktuell sind aus diesen 7% 10% schon geworden. 16% ist das, was man da als Potenzial nennt. Da lautet die Frage, welche anderen Parteien können sich grundsätzlich vorstellen zu wählen? Und dann gibt es das Gegenpotenzial, wo die Frage lautet, welche Parteien können sich grundsätzlich überhaupt nicht vorstellen zu wählen. Übrigens da, interessant, kommt die FDP auf 30%. Und die ganz klare Spitzenreiter bei den Parteien, wo sich die Leute überhaupt nicht vorstellen können, die zu wählen, ist die AfD mit 71%. Und das ist übrigens, Marlon, weil du gerade sagst, das System verändert sich so krass, in den Wahlergebnissen ja. Aber ich finde, interessanterweise in der Grundeinstellung der Menschen gegenüber den Parteien hat sich wenig verändert, denn das war schon, nicht schon immer, aber auf jeden Fall schon die letzten 10 Jahre so oder 20 Jahre länger, dass die SPD immer schon die kleinsten Anteile hatte bei der Frage, können sich grundsätzlich nicht vorstellen, die zu wählen. Nämlich immer nur ungefähr 20% der Bevölkerung können sich unter keinen Umständen vorstellen, die SPD zu wählen. Das ist immer schon der niedrigste Wert.
Also das meinte ich auch nicht damit, dass sich da was geändert hat, sondern ich denke, es hat sich da was geändert, dass diese Leute aussterben, die sagen, ich will CDU. Immer, habe ich immer schon gewählt. Genau, ne? Also diese Leute ändern sich, sondern man wählt wirklich so nach den Themen, die einem tagesaktuell gerade am wichtigsten erscheinen. Klimaschutz oder soziale Teilhabe oder eben Corona. Doch kein Tempolimit auf der Autobahn.
War so ein Nebenthema, fiel mir gerade so ein, Entschuldigung.
Ja, ich weiß auch nicht, ich bin die letzten Tage so ein bisschen auf den Trip, das Thema auszublenden, so wie Lockdown oder wie Gegenmaßnahmen gerade auch ausgeblendet werden. Ich mir gedacht, dann mache ich
das einfach mit. Das ist doch gerade aktuell die FDP-Politik, die gemacht wird, oder Lukas?
Den
Trigger muss ich jetzt muss
die,
ich jetzt
die, die Lockerung-Politik. Es ist halt keine. Was die FDP am meisten kritisiert, ist halt, dass wir nach einem Jahr in der Pandemie immer noch keine flächenmäßigen Tests zur Verfügung haben. Das kritisieren tatsächlich alle.
Die
FDP
ist nur die einzige, die so wenig Verantwortung hat, dass sie sich da auch
Die FDP setzt ja klassischerweise auf Eigenverantwortung, was ich auch je nachdem vernünftig finde. Es ist halt wichtig, dass wir Risikogruppen schützen und dass wir auch testen und impfen. Das ist das, was wir momentan hauptsächlich machen können. Das Problem ist halt tatsächlich, wo ich auch selbst ein Problem sehe, dass es halt kein großer Unterschied ist, ob ich jetzt im Aldi bin oder ob ich jetzt in der Innenstadt kurz in einem Einkaufsgeschäft sind, solange das reguliert ist mit einer Größe.
Das ist auch tatsächlich kein Unterschied, das sagen ja auch, das wissen wir ja auch schon länger, deswegen ich habe auch, also, ne, wir, weiß nicht, ob wir jetzt das Corona-Thema aufschnüren sollten, ist ein großes Ding, Marlon hat auch schon angesprochen, macht auch irgendwie keine Lust, aber ich finde es schon komisch, also Punkt ist klar, den Einzelhandel zu öffnen, das wird uns nicht umbringen, wenn da genau die gleichen Hygienekonzepte gelten, wie jetzt schon seit einem Jahr im Supermarkt, dann, ne, wie Lukas schon sagt, dann macht es auch keinen Unterschied, ob ich jetzt in den Supermarkt gehe oder ins Klamottengeschäft oder in den Buchladen. Ich glaube aber, was einen Unterschied macht, und das zeigen ja auch alle Daten und alle Wissenschaftler sagen das, dass wir kaum, teilweise keine Maßnahmen am Arbeitsplatz haben, kommt immer auf den Arbeitsplatz an, aber, ne? Und ja. Schulen, alle haben irgendwie immer noch mit dem Wildtyp des Virus gerechnet, der ja bei Kindern sehr unauffällig unterwegs war. Die neue Variante, das sagen uns alle Studien, ist eben deutlich verbreitungsfreudiger auch bei jüngeren Altersgruppen. Und was das Testen, das Impfen angeht, da, Lukas, muss ich nur sagen, ne, fordern tun das alle. Und ja, die FDP ist in der glücklichen Situation, nur ganz, ganz wenig dafür zu können, dass es verkackt wurde. Also weil sie ja nur in drei Ländern mitregiert und da jeweils auch immer nur als kleinster Partner. Aber, wobei ich gar nicht weiß, ob das in Schleswig-Holstein stimmt, egal. Aber jedenfalls nur, ne, in drei Ländern regiert die FDP mit. Sonst kann sie eigentlich immer sich sagen, wir haben es nicht verkackt. Aber fordern tun das alle. Verantwortlich dafür ist wahrscheinlich größtenteils die Union. Ich will nicht abstreiten, dass die dass es da auch von...
Ich würde den Fehler auch eher bei der Union als bei der SPD sehen.
Genau. Ich will nicht sagen, dass es da nicht auch Akteure gibt, die bei der SPD was verschossen haben. Ich würde auch grundsätzlich sagen, dass das Problem gar nicht so sehr einzelne Politiker mit einzelnen Entscheidungen waren, sowohl beim Impfen als auch beim Testen.
Nein, das Problem ist Deutschland an sich.
Genau, das Problem an der Stelle, und das ist, tut mir auch immer so ein bisschen weh, da in die gleiche argumentative Kerbe zu schlagen wie die FDP, aber da hat sie halt einfach recht. Das Problem ist, dass man an der Stelle halt mit der deutschen Bürokratie an die ganze Sache rangegangen ist.
Und das ist ja auch das Hauptproblem. Also ich verstehe dieses Konzept der Impfzentren zum Beispiel nicht. Also wir haben
ich verstehe das Konzept der Impfzentren schon und die Impfzentren, ich meine, was die USA machen, sind ja auch Impfzentren.
Das ist korrekt, aber da läuft es wesentlich anders.
Genau, also da läuft es so anders und da werden sie aber dafür gelobt. Also ich finde, habe auch nichts gegen Impfzentren und mir ist es letztlich auch ganz egal, ob Hausärzte oder Impfzentren impfen, im besten Fall beides. Aber was ich finde, was man schon trennen muss, wenn wir jetzt mit der Frage uns beschäftigen, was wir morgen machen oder übermorgen, um diese Pandemie zu beenden, dann können wir nicht über Impfen und Tests reden. Also wir müssen darüber reden, dass wir sie jetzt so gut es geht ausbauen müssen. Klar, keine Frage. Aber wir brauchen uns jetzt nicht mehr darüber zu unterhalten, dass das vor einem Jahr, vor einem halben Jahr oder so einfach vor die Wand gefahren wurde. Wir können gerne einen Untersuchungsausschuss machen oder politisch Verantwortliche dann auch zurücktreten lassen. Ich habe nichts dagegen, wenn Herr Spahn zurücktritt. Aber für die Frage, wie wir in den nächsten Wochen gegen diese Pandemie ankommen, da müssen wir uns einfach ehrlich machen. Ja, wir könnten jetzt das, was da ist, schneller verimpfen. Auf jeden Fall bin ich dabei, alles dafür tun, dass das verimpft wird, so schnell es geht. Wir werden aber nicht plötzlich morgen früh 80 Millionen Impfstoffdosen bekommen. Das wird
nein,
nicht passieren.
Darum geht's
auch
nicht.
Und bei den Tests, das ist genau das Gleiche. Wir müssen die jetzt kaufen und die Logistik. Also ich glaube, ich habe auch, also wenn man so ein bisschen sich die Hintergrundberichte anguckt, das Problem ist auch gar nicht das Kaufen dieser Tests. Man kriegt sie ja im Prinzip überall. Das Problem ist eigentlich eher die Logistik, die Organisation und auch so ein bisschen die Einheitlichkeit. In der Regel ist es so, dass jeder testet irgendwie hier, dort und an allen möglichen Stellen und zu allen möglichen Anlässen. Aber es ist alles nicht wirklich einheitlich. Keiner weiß, wie vergleichbar das alles ist, wer was an wen meldet. Das ist eher das Problem. Das Problem ist gar nicht so sehr, dass wir viel, also vielleicht haben wir viel zu wenig Tests, wir haben aber so wenig Überblick, dass wir gar nicht wissen, ob wir genug Tests haben.
Ja, das Problem sind ja nicht die Tests, es ist ja wirklich, wie du sagst, der Überblick ist das Problem. Der Überblick
und die Logistik ist das Problem. Und meine Schwester geht noch in die weiterführende Schule hier in Nordrhein-Westfalen, hat jetzt am Donnerstag vor den Osterferien, nachdem die Schule schon 2 Wochen offen war, übrigens unter einer FDP-Bildungsministerin.
Ja, dazu kann ich gleich noch was sagen.
Den ersten Test bekommen. Ne? 2 Wochen offene Schule, einen Test hatte sie dann am Donnerstag, was für sie der letzte Schultag war, weil wir ja Wechselunterricht haben. Also, und keiner versteht ja, das und Eltern sind in der Situation, dass sie sich fragen, wieso schicke ich hier meine Kinder zur Schule? Also, klar, ne? Die Kinder sollen zur Schule gehen und es ist auch so viel schiefgelaufen, dass dieser Distanzunterricht überhaupt nicht funktioniert hat. Aber wenn ich mich tatsächlich
dann entscheide. Das ist auch wieder ein deutscher Fehler.
Genau. Also, wenn ich mich dann doch entscheiden muss, bringt mein Kind möglicherweise diese Krankheit jetzt mit nach Hause? Oder muss es halt nochmal 2 Wochen oder 3 Wochen durch Distanzunterricht durch? Also, ich wüsste schon am Ende, wofür ich mich entscheide, auch wenn es schwierig ist. Und, und was ich nicht verstehe, und da möchte ich drauf, ich weiß, dass du dich gleich wahrscheinlich von Frau Gebauer distanzieren wirst, aber was ich nicht verstehe, ist, warum die FDP jetzt schon so ein bisschen in diese Lockerungskerbe doch ganz hart mit reingeht und ganz hart unterstützt, dass wir doch möglichst jetzt, also ja, klar, mit Konzept und mit Tests und Impfungen und so, warum erkennt die FDP nicht an? Diese Frage könnte man übrigens auch der SPD stellen, das will ich jetzt gar nicht verhehlen. Aber warum erkennt die FDP nicht an, zu sagen, wir machen jetzt einen Lockdown, der den Namen auch wirklich verdient hat? Bisher hatten wir in Deutschland ja sowas noch gar nicht so richtig. Ein Lockdown mit Konzept, wo wir die Zahlen runterdrücken und dann testen, impfen, öffnen. Warum kommt das nicht von der FDP? Warum sagt die FDP jetzt, Lockerungen komme, was wolle?
Also Lockerung kommen, was wolle, finde ich eigentlich das falsche Sprichwort sozusagen. Das Problem ist einfach, ganz ehrlich, du musst es ja auch ganz gesellschaftlich sehen. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, ja, da werden jetzt viele meiner Juli-Freunde oder was weiß ich auch wirklich sagen, dass ich absolut verrückt bin. Das ist mir mittlerweile wirklich scheißegal, es ist, was passiert, nur dass irgendwas passiert. Weil wir haben jetzt seit November die ganze Zeit diese Ministerpräsidentenkonferenz und es kommt nie irgendwas bei rum. Und es werden Sachen.
Fühlen wir uns, glaube ich, alle in diesem Land.
Und es wird Sachen diskutiert, wo man sich wirklich denkt, was soll das? Ja, das hat der Herr Wissing auch schon gesagt. Bei Hart oder Fair. Hart aber Fair, ich weiß nicht genau, wo es war. Dass es einfach Sachen diskutiert werden, die der Staat sowieso nicht kontrollieren kann. Wie viele Leute sollen sich an Ostern treffen? Wie viel
Wissing nur für alle. Ne? FDP-Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz, meine ich, ne?
Oder? Ja, ja, mein ich, Bundesland.
Ja. Ich will das nur einordnen für die, die
Podcast hören. Da hat er schon recht. Also es ist wirklich bezeichnend, dass wir also, Sachen diskutieren, die überhaupt nicht relevant sind. Und ich bin auch wirklich an dem Punkt, wo ich sage, es soll einfach irgendwas passieren. Das Problem in einem harten Lockdown ist halt, es könnte auch nicht funktionieren. Und dann haben wir haben wir wirklich die Scheiße.
Aber das, was jetzt passiert, gar nichts, das wird auf jeden Fall nicht funktionieren.
Das, so wie es jetzt ist, funktioniert es überhaupt nicht.
Genau, also wenigstens was versuchen, was eine Chance ja, hat.
Ja, korrekt. Also so wie es gerade läuft, schaden wir sowohl Wirtschaft als auch Gesellschaft, als aber auch
so, wie es gerade läuft, Gesundheitssystem. So wie es gerade läuft, sorry, nochmal, aber so wie es gerade läuft, fordert es die FDP. Natürlich mit weniger Chaos. Ja, ich will, nein, wirklich, das ist, verstehe mich bitte natürlich nicht so, dass ich sage, die FDP will Chaos, sie will Bürokratie und so. Das will sie bestimmt nicht, das glaube ich ihr auch. Sie will jetzt viel testen und sie will viel digital und sie will viel flexibel und viel privat und der Markt soll regeln. Das ist, ich meine, das ist überhaupt nicht böse. Aber die Stimmung, die ja doch am Ende steht, ist ja Lockerungen. Wenn ich Lindner sehe, er sagt immer, wir brauchen Stufenpläne, wir müssen öffnen, wir müssen lockern. Warum nicht, also ne, klar, du bist nicht Lindner, aber gibt es in der FDP keine Stimmung, die sagt, das ist vielleicht gar nicht so clever, wir sollten vielleicht lieber einmal noch die Rolle rückwärts, einmal noch hart bremsen und dann anfahren.
Also ich sehe diese Stimmung tatsächlich nicht, weil die Bremse, die Befürchtung ist halt, dass die Bremse nicht funktioniert und dass sie wirklich überhaupt nicht funktioniert. Und wir haben ja schon diesen Lockdown-Light, wie auch immer man ihn nennen will, seit November. Und es funktioniert wirklich auch nicht. Und
ja, weil jetzt zu weit, weil es quasi nur die Phantombremse ist.
Ja, ob es eine Phantombremse ist, kann man sozusagen drüber streiten. Das Problem ist halt tatsächlich, also
virologisch tut sie nichts oder wenig. Sonst würden die Zahlen ja jetzt nicht anschauen.
Sie tut relativ wenig, ja. Aber das Problem ist, dass wir einfach an den falschen Stellen einschränken.
Genau. Okay, wo will denn die FDP einschränken? Also die FDP...
Die FDP jetzt... wird tatsächlich nicht einschränken. Ich vertrete ja nicht die Meinung der FDP, ganz ehrlich.
Ja, okay, also dann jetzt mal Lukas. Du bist dabei, wenn die SPD, wenn Hubertus Heil morgen, was leider wahrscheinlich nicht passieren wird, aber wenn Hubertus Heil morgen rausgeht und sagt, ich als Arbeitsminister verordne jetzt Testen, Homeoffice, also entweder Testen oder Homeoffice.
Das Problem da ist natürlich, dass...
Da bist du dabei.
Nee, da bin ich auch nicht dabei, weil das teilweise praktisch nicht umsetzbar ist.
Ja, sagen wir mal, Testen, Abstand oder Homeoffice. Testen, Abstand und Maske oder Homeoffice. Am besten Testen und alles.
Wenn Testen geht und wenn der Staat wirklich auch noch schafft, das zu besorgen, die Tests, ja?
Nee, das sollen doch die Firmen besorgen. Das sagt doch auch, der Markt soll doch regeln.
Der Markt regelt, klar, aber das Problem ist tatsächlich, dass es von der Regierung eine aufgezwungene Maßnahme ist, die das Unternehmen dann machen kann. Das kann sich je nachdem ein Unternehmen nicht leisten. Größere Unternehmen können sich sowas leisten. Ein kleines, mittelständiges Unternehmen oder so kann sich das beim besten Willen nicht leisten. Das ist auch nicht machbar.
Dann gibt es halt einen Fördertopf, sagen wir einfach mal.
Ja, der Fördertopf funktioniert aber genauso wenig. Also ich meine, die Novemberhilfen werden jetzt ausgezahlt.
Ja, jetzt, Hubertus führt einen ein, der funktioniert, sagen wir jetzt mal.
Dann hätte ich je nachdem tatsächlich auch kein Problem mit, wenn der Staat dann wirklich sagt, gut, wir machen das so, ihr kriegt doch was dafür, weil den Unternehmen geht es schon schlecht genug. Wir müssen die jetzt nicht noch finanziell weiter belasten, indem wir dann sagen, hier, zahlt ihr mal die Tests und so. Weil im Endeffekt haben die genug Stress momentan. Und ich kenne auch kein Unternehmen, wo diese Abstandsregeln und so nicht eingehalten werden oder Hygiene, Maske und sonst was.
Ich kenne ein Unternehmen, nennt sich, also Unternehmen weiß ich nicht, aber ich kenne zum Beispiel die Polizei in Nordrhein-Westfalen. Also ich sehe ja die Streifenwagen rumfahren, Beamten tragen keine Maske, sitzen
das ist,
weit nebeneinander.
Ich finde das auch unverhältnismäßig.
Über mehrere Stunden.
Ich finde das auch unverhältnismäßig, bin ich ganz ehrlich. Ich verstehe, dass es in manchen Branchen schwer ist, so im Handwerk oder so, da Abstand zu halten, das geht schlecht. Und beispielsweise jetzt auch auf dem Bau oder so, jetzt da bei harter körperlicher Arbeit 8 Stunden lang eine FFP2-Maske zu tragen, ist jetzt auch suboptimal. Aber ich sehe halt schon wirklich das Problem, dass man halt sozusagen, was man jetzt machen will, dass man halt die Unternehmen zwingt, die Sachen zu machen, die ein Staat wirklich machen sollte. Ich bin liberal, ich bin wirklich auch eigentlich, ich bin für einen sehr schlanken Staat, aber in so einer Krise muss ein Staat etwas machen. Besonders für die Wirtschaft und für die, die es brauchen. Ich finde das Konzept, wie wir Impfstoffe besorgt haben, schon falsch und es ist alles wirklich, in dem Fall müssen wir tatsächlich auch ein bisschen auf den Staat setzen. Aber das Problem ist, wenn der Staat es einfach nur verkackt, dann weiß man auch nicht, was man machen soll.
Mann, das hast du jetzt gerade auch gehört, ne?
Ja, ich habe das alles gehört. Das klingt alles sehr frustriert und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Die Situation momentan ist wirklich nicht schön. Man hat das Gefühl, es findet überhaupt keine Steuerung mehr statt durch den Staat. Also, man lässt eher laufen und guckt, wartet darauf, dass wahrscheinlich die Situation so weit eskaliert, dass man durchgreifen kann und das wieder hinnehmbar ist, dass man durchgreift. Ich meine, wir haben ja heute, soweit ich das beobachten konnte, 3 große Superspreading-Events mit Leerdenkern, die nachweislich die Inzidenzzahlen nach ihrer Rückkehr an die Heimatstätte nach der heutigen Durchseuchung bundesweit wieder hochtreiben werden. Aber ich habe gerade so überlegt, als Lukas erzählt hat, wie kann man gerade kleine mittelständische Unternehmen unterstützen. Da habe ich gerade an unser eigenes Gewerbegebiet hier gedacht. Wo ist denn eigentlich das Problem mit dem DRK, Johanniter oder wem auch immer, meinetwegen auch THW, Bundeswehr, Feuerwehr, einen Deal auszuhandeln? Man macht ein Schnelltestzentrum pro Gewerbegebiet, wo dann morgens in Staffeln die Mitarbeiter der ansässigen Unternehmen einfach mal durchgeschickt werden, und dann muss nicht jedes Unternehmen eigenständig eine Testkapazität und ein Testkonzept vorhalten, sondern
Ja.
man bietet das an, dass man flächenmäßig größtmöglich versucht, alle einzubinden. Sicherlich wird es das ein oder andere kleine mittelständische Unternehmen geben, ich sage mal ein größerer landwirtschaftlicher Betrieb, der irgendwo in der Pampa rumhängt. Aber auch da könnte man mit mobilen Einheiten unterstützen und dann sagen, okay, wir testen deine Leute nicht morgens, wir kommen erst auf unserer Runde abends vorbei, aber dann schickt man halt so einen DRK-Bus los. Natürlich muss das organisiert werden und natürlich muss dafür auch ein gewisses Engagement vorhanden sein. Und das ist das, was ich tatsächlich gerade sehr vermisse und was
Das
wirklich
Engagement ist ja
fehlt.
vorhanden.
Jein, also
Bei den
gerade
Leuten,
bei.
in der Bevölkerung. Also wenn das, was du sagst, wenn das im großen Stil und nicht nur aufs Testen, sondern auf mehr oder weniger alle Fragen, wenn das so geregelt werden würde, wir machen das zusammen. Das wurde ja am Anfang dieser Pandemie wurde das ja als eine Gemeinschaftsaufgabe auch verstanden und kommuniziert. Und dann wurde aber, wie so oft und wie in so vielen Fragen, das Angebot aus der Bevölkerung nicht angenommen. Es gibt ja Geschichten, die du dir angucken kannst von Leuten, die sich gemeldet haben, nach dem Motto, ich teste freiwillig, ich helfe beim Impfen freiwillig, ich helfe bei der Kontaktverfolgung freiwillig. Dann wurden erstmal irgendwelche Programme geschaffen, um das überhaupt aufzufangen. Da musste man sich dann erst registrieren oder was auch immer. Das ist dann wieder so im Sande verlaufen und das konnte man hinterher überhaupt nicht mehr auffangen und nicht mehr einfangen. Aber ich glaube, wenn man das wirklich nochmal versuchen würde, wäre das Engagement da. Jetzt aktuell fehlt Engagement, fehlt Bereitschaft, sich an Maßnahmen zu halten, fehlt Vertrauen, weil es keine gibt, weil es keine schlüssige Gesamtstrategie gibt.
Also das fehlende Engagement sehe ich eher in den Entscheidungsstäben, wo man genau sowas
Ja, genau.
entscheiden würde,
Ja, genau. Das,
wo man
okay, ja.
einfach sagt, okay, wir bleiben jetzt hier auf unserem Paragraphen sitzen und sind absolut nicht zu irgendeiner Form der Flexibilität bereit, weil wir haben das immer schon so gemacht oder ich habe Angst, dass ich dann im Nachhinein dafür belangt werde, was vollkommen unnötig ist. Ich meine, man könnte dafür auch schlichtweg im Rahmen des Katastrophenschutzes Aufweichungen herschaffen und
Man
auch
kann das ja
der.
machen wie bei der Bundeswehr. Da wird ja auch Amnesie verordnet, wenn was schiefgegangen ist.
Also es ist auch ein schlagendes Beispiel dafür war der Impfstoff von AstraZeneca, dieser Totalstopp beim Impfen. Das war
Nein.
diese typische starre bürokratische Grundhaltung. Wir tun jetzt so, als wäre das irgendein Impfstoff. Wir haben überhaupt keine Pandemie. Wir gehen hier den super safen Weg, bloß dass nachher nicht irgendwelche Regressansprüche daraus entstehen. Machen wir uns bloß nicht den Finger krumm. Da hätte man auch ganz anders handeln können. Da hätte man sagen können, okay, es besteht eine unklare Gefährdungslage, aber wir stoppen jetzt nicht das Impfen mit AstraZeneca, sondern wir stellen das jetzt auf freiwillige Basis. Wer den Impfstoff bekommen möchte, soll ihn bekommen. Wer ihn nicht bekommen will, der lässt es halt. Es ist allgemeinhin bekannt, dass ein gewisses Risiko davon ausgeht, aber es ist auch allgemeinhin bekannt, dass es ein sehr
Impfen war
guter
immer schon
Impfstoff ist.
freiwillig.
Genau. Und dass man da aber so einen Vollstopp hinlegt und einfach so tut, als gäbe es keine Pandemie. Das war einfach wieder so diese doppelte Unterstreichung der Situation, wie unflexibel wir mit solchen Situationen in der Bundesrepublik mittlerweile umgehen können,
Die
dürfen, müssen.
Mallorca-Entscheidung fällt da übrigens auch rein, ne? Ja, total missverstanden als aktiver politischer Akt. Die Entscheidung, dass man wieder nach Mallorca reisen darf. Es war ja ein rein bürokratischer Verwaltungsakt. Das Auswärtige Amt checkt die Zahlen von den Corona-Inzidenzen. An irgendeinem Tag war Mallorca plötzlich unter irgendeiner Marke, die man sich gesetzt hat. Und dann kommt das halt von der Liste runter, der Reisewarnungsgebiete.
Was wir
Da
auf jeden Fall.
ist aber offenbar niemand auf die Idee gekommen, was das oder hat darüber nachgedacht, was das in der Konsequenz politisch, medial bedeutet.
Das
Wenn die
Also das Kommunikationsproblem ist, glaube ich, in dieser Pandemie mehr als deutlich
geworden.
Ja, aber
es ist ja auch ein Verwaltungsakt gewesen. Ne? So, wir setzen das jetzt von der Liste der Reisewarnungsgebiete, weil die Inzidenz ist jetzt gerade unter 100 gesunken oder unter 50 oder keine Ahnung was. So, und keiner denkt darüber nach, offenbar, was das bedeutet. Warum gibt es nicht die Regelung für Tourismusgebiete, dass man da besonders sensibel sein muss? Oder warum gibt es nicht längst die Testpflicht für Wiedereinreisende? Also,
das ist mehr die Hauptfrage. Also,
das ist eine zweite Frage, aber ich finde auch generell, es war das falsche Signal. Es war das falsche Signal. Und es hätte ja auch niemand gemerkt, wenn das nicht so gewesen wäre. Also ich bin mir sicher, von den Zehntausenden von Menschen, die aktuell nach Mallorca reisen, hätten das 90% gar nicht erst in Erwägung gezogen, wenn nicht vor einer Woche diese Meldung über alle Kanäle gelaufen wäre.
Ich sehe eher weniger als Problem, dass man da hinreisen kann. Das Problem ist halt, dass wir irgendwie seit wieder einem Jahr Pandemie immer noch diese Testpflicht bei Wiederkehrern immer noch nicht haben, wirklich. Da habe ich mich schon die ganze Zeit drüber aufgeregt, weil ich es nicht verstehe.
Ja, aber mit einer Reisewarnung hätte es diese Testpflicht für Mallorca weiterhin gegeben. Korrekt. Das war ja an die Reisewarnung geknüpft.
Und ich finde, momentan sollte es überall sein, egal was für ein Inzidenzgebiet da ist. Und das ist ja halt
jetzt,
das Problem.
Das wird jetzt erst gemacht.
Ja, das wird jetzt erst gemacht. Das ist halt genau das Problem. Das hätte man schon wesentlich früher machen sollen. Dagegen habe ich dann auch nichts, wenn der Staat dann sagt, okay,
und nichtsdestotrotz, auch mit dieser Testpflicht rutschen ja trotzdem noch Leute durch. Man kann ja, wenn man einreist, gerade eben erst infiziert worden sein und dann ist man
korrekt.
Noch
nicht ja, aber so es macht es so, immer noch.
Das heißt, es ist sicherer. Insgesamt natürlich schon besser, wenn mehr Leute, wenn nicht so viele Leute nach Mallorca fahren. Weil das ja auch, es geht ja nicht nur darum, dass du irgendwo hinfährst ins Ausland, wo es halt auch irgendeine Inzidenz gibt, sondern es geht ja darum, dass sich an diesen Touristen-Hotspots, Ischgl, Mallorca, Griechenland eventuell dann in Zukunft auch, dass sich da ja auch Leute aus aller Welt treffen und erstmal schön ihre Mutationen austauschen. Also ne, bei allem Verständnis dafür, dass man da gerne hinreist und dass es auch nicht darum geht, den Leuten das Reisen zu verbieten. Aber es ist schon sinnig, wenn wir es nicht übertreiben. Ne? So, und das war einfach völlig das falsche Signal. Und wie gesagt, man hätte, das haben ja dann letztlich auch alle Ministerpräsidenten gesagt, man hätte, alle waren dann, warum kann man nach Mallorca reisen, aber nicht in die schöne Lüneburger Heide?
Das ist halt das Problem. So. Das, ne? Ja, aber wenn man halt sich als Auswärtiges Amt diese Zahl setzt, muss man sich ja schon dran halten. Das ist halt diese unflexible Angelegenheit, dass man halt sagt, okay, Inzidenz machen wir jetzt mal bei Risikogebieten ein bisschen niedriger sozusagen. Also es ist nicht nur Risikogebiet, wenn es über 100 ist, sondern auch wenn es über
50 ist. Man kann ja auch sagen, wir definieren touristische Sonderrisiken.
Genau,
Gebiete, von sowas. Denen wir wissen, dass wenn wir die wieder freigeben, dass dann da erstmal 20.000 Leute hinfliegen. Und zwar nicht nur aus Deutschland, sondern eventuell auch aus anderen Ländern und so.
Das kann man machen, aber das ist halt diese Unflexibilität, die wir in Deutschland haben, leider. Zum AstraZeneca ist auch, ich stimme voll zu, ich habe es nicht verstanden, ich saß da und dachte mir nur, ach, warum macht ihr sowas, wirklich? Ach, und das Problem, was wir jetzt noch haben, ist, dass es ein massiver Image-Schaden dieses Impfstoffs auch noch ist. Ja. Das heißt, dass da jetzt Leute sitzen und sagen, ich weiß von meinen Großeltern, ich weiß nicht, ob ich diesen Impfstoff holen sollte. Wo ich mir denke,
In Berlin, um das kurz anekdotisch zu erzählen, in Berlin gibt es 6 oder 7 große Impfzentren, die man, also von denen quasi bekannt ist, in welchem Impfzentrum welcher Impfstoff verimpft wird. Und in den beiden oder in den 3, in denen der AstraZeneca-Impfstoff verimpft wird, sind quasi ständig Termine frei. Also da kannst du dich, wenn du in der Risikogruppe wärst, das ist übrigens dann der nächste Punkt, wo wir total bürokratisch und unflexibel sind, aber ne, du könntest dich, wenn du jetzt über 80 wärst, könntest du dich heute anmelden und dich morgen früh impfen lassen in dem AstraZeneca-Zentrum, während du in den Zentren, wo BioNTech, Pfizer und teilweise auch ein bisschen noch Moderna verimpft wird, kannst du dich auf die Liste schreiben lassen für Mai.
Ja, Das ist ja das Problem. Also dann sollte man wenigstens jetzt AstraZeneca auch freigeben, dass man da wirklich priorisiert und man vielleicht ein System entwickelt, das
machen sozusagen... Machen übrigens zwei SPD-regierte Städte, Potsdam und Duisburg, möchte ich nochmal an der Stelle
sagen. Dass man halt Nachzügler sozusagen, dass man eine Möglichkeit gibt zu sagen, gut, hier will gerade keiner hin, möchte hier irgendeiner hin. Wir scheißen mal auf die Risikogruppen.
Impfstoff, anyone?
Also genau ja. So, also ganz ehrlich, diese Risikogruppen sind eh, also ich komme ja aus Rheinland-Pfalz, oder besser gesagt, ich komme ursprünglich aus Rheinland-Pfalz. Ich
finde die Risikogruppen richtig gut, nur man muss halt auch pragmatisch bleiben.
Ich verstehe das System, ich finde es okay, ja, ältere zuerst, aber es ist halt seltsam ausgelegt. Zum Beispiel kenne ich eine, die kann sich jetzt impfen lassen, weil ihre Oma, ich glaube, Pflegestufe 1 ist oder so, oder was auch immer die niedrigste Pflegestufe ist, die kann sich jetzt impfen lassen, hatte auch schon ihren ersten Impftermin, die ist so alt wie ich, was ja auch komplett fein ist, wenn du die Möglichkeit hast, machst du das, aber meine 76-jährige Oma sitzt immer noch und hat noch keinen, wo ich mir halt denke, das finde ich jetzt irgendwie nicht so cool, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, also ich meine, das hört sich jetzt nach sozialem Neid an oder so, aber ich verstehe schon nicht, warum sie sich impfen lassen kann, obwohl ihre Oma Pflegestufe und ich glaube auch über 80 schon komplett durchgeimpft ist und meine Oma dann da sitzt und sozusagen ihre Impfdosis von einer 20-Jährigen geklaut kriegt. Diese Unflexibilität
bei diesem... Ja, so darf man es natürlich nicht sehen. Am Ende ist es wichtig, dass jeder geimpft ist.
Korrekt,
oder jeder, der
korrekt.
Möchte. Oder 60% oder so. Aber ne? Ja, es ist schon sonderbar und es ist, also da gibt es ganz viele Blüten, die wir jetzt alle vortragen könnten, aber ich finde schon, dass es nicht nur ein Problem von Bürokratie und fehlender Flexibilität ist, was natürlich ein Problem ist, auf das die FDP gerne hinweist. Ich finde auch, es ist ein Problem von Kommunikation und Solidarität. Weil wir seit Monaten es mit Branchenverbänden zu tun haben, die nur nach dem Motto, also ich meine, natürlich irgendwie auch verständlich, aber die nur nach dem Motto kommunizieren, wir müssen zuerst geöffnet werden. Da haben die Friseure cool. Ja den Coup des Jahres hingelegt, ne? Und andere wollten folgen. Und in NRW gab es ja dann irgendwie, ich glaube, C&A oder so hat, oder ich weiß nicht, irgendwer hat geklagt. Das war
Mediamarkt.
Mediamarkt hat geklagt wegen Click und Meet, weil die Buchmärkte dürfen ja ohne. Und also... Das ist doch, ja, natürlich, ne, wir müssen darüber reden, wo gibt es Fehler sozusagen in dem, was wir öffnen, was wir schließen. Aber dieses Ich zuerst und mir doch egal und Hauptsache ich habe wieder ein normales Leben, dass das so
prominent... Ich weiß nicht, ob du es so bezeichnen solltest. Also
es ist aber so.
Die Mediamarkt-Klage wurde ja durchaus kritisiert.
Die Mediamarkt-Klage war vor allen Dingen dumm, weil das Land NRW, nur um die Geschichte zu Ende zu erzählen, ja am Ende dann den Bub halt gesagt hat, okay, stimmt, Ungleichbehandlung, dann muss jetzt der Buchhandel eben auch Terminshopping machen.
Korrekt.
Sich natürlich der Buchhandel bedankt. Ne?
Aber da verstehe ich schon, also ich verstehe Mediamarkt da vollkommen, warum sie das machen. Und ich finde es auch richtig, dass sie das machen, weil immer noch...
Ich verstehe es nicht.
Man darf es anklagen und ich verstehe auch, warum besonders Einzelhandelskonzerne das momentan machen, weil denen halt sozusagen der Boden weggezogen wird. Deshalb verstehe ich das schon und das muss auch gerichtlich dann durchaus argumentiert und debattiert werden, weil wenn ein Fehler drin ist, dann soll er auch entweder behoben werden oder wirklich zugegeben werden. Okay, irgendwie ist das wirklich nicht ganz so gerecht. Weil im Endeffekt, was unterscheidet ein Mediamarkt von einem Buchhandel?
Aber Mediamarkt hätte wissen müssen, wie nach der gerichtlichen Entscheidung dann die politische Entscheidung kommt.
Natürlich, klar. Dass es
nämlich nicht plötzlich heißen wird, keiner
natürlich, muss mehr. Natürlich, aber ich glaube ganz ehrlich, dass die sich momentan an jeden Strohhalm fassen, weil sie halt genau denken, warum darf der Supermarkt seit 10 Jahren aufhaben und warum müssen wir jetzt ewig zuhaben? Also ich verstehe schon, warum die das machen.
Gleiche Frage wie die ich im Prinzip auch der FDP oder dir jetzt als Repräsentant, ich weiß, du bist nicht Mitglied, aber warum auch aus der Wirtschaft? Warum ist man da quasi nicht auf der Seite der Wissenschaftler und sagt, wir wollen eine Strategie, in der wir auch bereit sind, dass wir zugemacht werden für einen Monat oder für 2 Wochen oder so. Und dann öffnen, wenn die Inzidenzen wieder runtergegangen sind.
Wie gesagt, ich bin der offenen Überzeugung, dass ich kann es nicht vorhersagen. Aber das Problem ist halt, dass du damit halt richtig Schaden anrichten kannst, wenn du wirklich das machst und es passiert nichts. Und das ist ja auch das Problem, was viele haben. Es ist ja gerne mal seit November gefühlt die Politik der leeren Versprechungen. Wir machen das, damit es runtergeht. Wir machen das, dass es runtergeht. Und es geht nicht runter.
Ja, aber es war ja bisher alles absehbar. Quatsch.
Nicht unbedingt, würde ich so nicht sagen. Also es wird ja durchaus schon gesagt, gut, wenn wir das jetzt machen, könnte sich durchaus die Inzidenz nach unten entwickeln. Das Hauptproblem, was ich habe, ist, dass wir lernen müssen, so schlimm das auch klingt, mit diesem Virus zu leben und wir halt so machen müssen. Ja, aber nicht mit diesen
Zahlen.
Korrekt.
Da sind wir uns doch einig.
Je nachdem mit diesen Zahlen.
Wir werden mit diesem Virus leben und wir werden uns gegen alle weiteren Varianten und Mutationen wahrscheinlich dann auch in den nächsten Jahren erstmal weiter wieder impfen müssen. Und das werden wir nicht loswerden, dieses Covid. Aber wir werden nicht diese Zahlen zulassen. Das geht, also da muss man ja einfach nur ein x-beliebiges Interview mit einem Mediziner aktuell durchlesen. Das wird so nicht funktionieren.
Das ist korrekt, aber die Frage ist halt, wie stoppst du es am besten?
Genau.
Entweder machst du eine wirklich lokal geführte Bekämpfung oder du machst halt seltsame Maßnahmen, die keiner versteht, die dann sozusagen überregional gelten und in dem einen Teil komplett übertrieben sind und in dem anderen Teil halt Mara, viel zu weit gehen. Mara,
bevor du uns verlässt, was machst du? Was würdest du machen? Wenn du bist jetzt oberster Corona-Entscheider dieses Landes, was machst du?
Ich würde tatsächlich auf die ganz lokale Ebene gehen. Ich würde jetzt, da wir bei den älteren Bürgern einen relativ guten Schutz etabliert haben, vor allem weil alle die Kontaktbeschränkungen nicht einhalten können, sprich die Alten in den Heimen, wirklich einen guten Impfschutz und Impfstatus erhalten haben und die anderen älteren Herrschaften, die nicht im Heim leben müssen, die sind sehr vernünftig und halten sich eigentlich von Menschen stark fern. Wir sind jetzt in einer Situation, das sieht man auch an den aktuellen Sterbezahlen, die ob der schon länger anhaltenden hohen Inzidenz vergleichsweise geringer sind als im Herbst. Wir hätten jetzt die Möglichkeit auch zu sagen, okay, wir gehen von diesem starren Risikogruppen-Thema weg und sagen, wir setzen jetzt gebündelt den Impfstoff, der uns zur Verfügung steht, ein, um Landstriche zu immunisieren. Sprich, wir schnappen uns jetzt mit dem Impfstoff, den wir haben, der reicht, was weiß ich, für 300.000 Menschen, die wir jetzt nächste Woche durchimpfen können. Wir schnappen uns die 3 am stärksten betroffenen Landkreise mit der höchsten Inzidenz und versuchen da quasi durch das massive Impfen der gesamten vorhandenen Bevölkerung eine gewisse Herdenimmunität in dieser Region aufzubauen, was wiederum den Vorteil hätte, dass alle extern einfallenden Menschen, die dorthin kommen müssen, aus beruflichen Gründen, aus was für immer Gründen, quasi auch als Einzelperson in dieser großen geimpften Menge den Herdenschutz mitgenießen würden. Und dann kann man sich nach und nach immer die Landkreise mit der höchsten Inzidenz vorknüpfen und diese quasi inzidenzfrei impfen, sag ich mal so. Und vielleicht sollte man auch von der Frage weggehen bei knappem Impfstoff, ob man wirklich auf die Boosterimpfung bestehen muss oder ob man nicht sagt, wir verschießen unseren ganzen Impfstoff als Einmalimpfung, weil es genug Studien gibt, die zeigen, auch eine einmalige, ungeboosterte Impfung schützt auf jeden Fall vor einem tödlichen, meist auch vor einem schweren Verlauf. Natürlich hat man dann einen unangenehmeren Verlauf, weil man dann nicht in diese 94%-Quote der Symptomfreiheit bei einem Kontakt zu dem Virus kommt. Aber man hätte doch die Chance, gleich doppelt so viele Menschen zumindest gegen einen tödlichen Verlauf zu immunisieren. Also da gibt es verschiedene Vektoren. Aber ich glaube, wir sind in einer Phase, wo man jetzt mit deutlich höherer Flexibilität agieren sollte als bisher. Das starre Risikogruppenmodell war für den Start in die Impfung mit knappen Ressourcen sicherlich sinnvoll, weil man so definitiv viele Tote vermieden hat. Nur jetzt müssen wir halt gucken, dass wir über irgendeinen Vektor sinnvoll wieder ein vernünftiges Leben für die Bevölkerung herstellen können. Denn es ist einfach jetzt über ein Jahr diese Situation und es gibt auch Probleme, die durch Corona bedingt viele Schwierigkeiten bei den Menschen verursachen. Also sprich, der häusliche Frieden ist stark angegriffen dadurch, dass sich Leute halt außerhalb der Wohnung nicht mehr in Anführungsstrichen abreagieren können. Auch viele Kinder haben ihre Probleme mit der Situation. Nicht, dass sie das nicht verknusen könnten. Also es gibt da auch eine sehr gute Folge von diesem NDR-Podcast Synapsen mit dem Herrn, ich glaube Baumann heißt er, zu dem Thema, wo auch klar gesagt wird, ein Lockdown ist für Kinder nicht so schlimm wie eine Quarantänesituation. Das hat er sehr schön herausgearbeitet. Also der Lockdown quält die Kinder nicht so sehr, wie manche das gerne sagen. Die sind da flexibel und anpassbar. Aber auch gerade die Gruppe der Teenager, die haben gerade halt große Probleme. Ihr erinnert euch, ihr seid noch ein bisschen jünger als ich, vielleicht daran, wie das für euch, bei euch vor einigen Jahren war, als ihr euch gewünscht habt, euch maximal von eurem Elternhaus abzugrenzen. Stellt euch vor, ihr wärt in dieser Situation in eurer Wohnung mit euren Eltern zusammen eingefärcht gewesen und hättet eure Freunde nicht sehen dürfen. Das ist für ein hochpubertierendes Kind die pure Hölle und das wird auch für den Menschen eine lange Nachwirkung haben. Auch da müssen wir irgendwie jetzt mehr drauf eingehen. Und Menschen, die jetzt gerade komplett durchs Raster fallen, sind Menschen, die schon vorher psychische Erkrankungen, psychische Probleme hatten, die jetzt auch keine 1-zu-1-Betreuung aufgrund der Ansteckungsgefahr mehr bekommen können und dadurch noch größere Schäden nehmen, die sie so ohne den oder die Corona-Maßnahmen nie erlitten hätten. Also es wird im Nachgang, wenn wir diese Pandemie endlich irgendwie in den Griff bekommen haben und wieder so ein bisschen die Türen aufmachen und wieder raus ins Licht treten, erst dann werden wir sehen, wie groß der Schaden wirklich ist. Und da ist einiges schon bekannt und Psychologen, Pädagogen sind genauso wie Virologen gerade dabei, sehr viel Transparenz und Feldarbeit zu leisten. Und wenn man denen mal zuhört, unser Gesundheitssystem wird auf sehr lange Sicht durch die Corona-Pandemie und auch durch die Corona-Maßnahmen belastet sein. Das wird horrende Kosten verursachen und das schließt jetzt nicht Long-Covid und derartige Sachen ein, sondern wirklich die sogenannten Kollateralschäden der Eindämmungsmaßnahmen, die jetzt nicht die durchschnittliche unbelastete Bevölkerung betrifft, sondern wirklich die Gruppen, die schon vorher im Existenzkampf oder im Überlebenskampf waren, die jetzt noch weiter ausgegrenzt wurden und noch weiter zurückgedrängt wurden. Diese Menschen haben es wirklich schwer und auch auf die müssen wir jetzt mit unseren Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, ob das nur Tests oder Impfungen sind, irgendwie eingehen. Sonst wird das ein großes Problem sein, das ich auch nicht glaube, finanziell als gering abtun möchte. Das ist wirklich etwas, das sehen wir gerade gar nicht. Das ist so überlagert und so verraucht durch die allgemeine Corona-Problematik in den Medien. Da wird wirklich unglaublich viel nachkommen. Und es gibt all die wissenschaftlichen Abhandlungen darüber, die wiederum sehr schön in gewissen tollen wissenschaftlichen Podcasts aufbereitet sind, so dass man die ganzen Studien nicht selber lesen muss. Aber was sich da anbahnt und ankündigt, das ist, da werden wir noch in Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten drüber reden und die Opfer sehen, die dann noch mitten zwischen uns sitzen. Und da müssen wir jetzt auch drauf reagieren.
Bisschen Angst, dass das wie so oft bei psychischen Problemen auch wieder tabuisiert wird. Aber wäre natürlich dabei, das zu plädieren, dass das nicht passiert. Wir kommen so ein bisschen zum Ende gerade. Marlon muss uns gleich verlassen. Und sagt vielleicht schon mal Tschüss, weiß ich jetzt nicht. Wenn er geht, sagt er einfach noch mal kurz Tschüss.
Tschüss, ich wünsche euch noch einen schönen Podcast.
Ja, wir machen gleich Schluss. Ich frag Lukas eine Sache noch und dann machen wir Schluss. Lukas, heute Abend, 21.45 Uhr, Angela Merkel bei Anne Will. Szenario, ja. Sie verkündet, jetzt kommt der harte Lockdown. Was machst du? Rennst du Sturm? Bist du dabei?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich es für richtig halte. Also ich glaube, ich würde es tatsächlich kritisieren. Ich bin eher ein Fan des wirklich lokal sich um das Problem kümmern.
Setzt du von Marlon Sachen gerade? Wie klang das?
Das hört sich ganz gut an. Das hört sich nicht schlecht an. Also ich bin ganz ehrlich, ich sehe es falsch, in einem relativ großen Land wie Deutschland zu sagen, wir machen das überall gleich. Deshalb finde ich auch beispielsweise unseren Stufenplan jetzt bei der FDP auch eigentlich sehr gut, dass du das halt quasi daran bindest, wie die einzelnen Kreise performen, wo da die Probleme sind. Du kannst natürlich nicht sagen, der Kreis A hat jetzt eine Inzidenz von 100 und der direkt daneben hat eine Inzidenz von 0. Beim einen machen wir alles auf, beim anderen alles zu. Das natürlich nicht. Aber ich finde es auch schon falsch zu sagen, wir müssen jetzt alle in einen harten Lockdown. Deshalb, Regionalität macht das eigentlich wesentlich einfacher. Und die Personen können auch vor Ort sehen, was los ist, was das Problem ist, woran es liegt, was man machen muss. Deshalb finde ich das halt super. Das Problem, wo ich jetzt die FDP, besonders die NRW-FDP auch kritisieren muss, ist, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, in Düren, das ist jetzt nicht so weit weg von hier.
Ich glaube, heute oder gestern in den Nachrichten, ne?
Nee, das ist schon was länger her.
Ist auf das jeden schon Fall, länger her,
Entschuldigung. Ja, das ist, glaube ich, schon länger her. Ist, obwohl. Ja.
Ist auch ich egal. Ich meine, ich habe heute Morgen irgendeine Eilmeldung mit Düren aufs Handy bekommen. Ich kann ja kurz das Wort mal googeln, mal schauen, was da kommt.
Die Schulen
illegale Party in Düren aufgelöst.
Okay, nee, das meine ich nicht. Das meine ich tatsächlich nicht. Mir geht es eher um die Schulpolitik.
Deine Freundin.
Frau Gebauer. Genau. Dürener Schule sagt, okay, unsere Inzidenz ist zu hoch, wir machen das nicht. Nee, wir machen jetzt nicht auf, das ist dumm. Stellen also Antrag
die an... Die Dortmunder Schule und die Düsseldorfer Schule und die Duisburger Schule gesagt, haben einige Schulen gesagt.
Ich nehme jetzt mal das Düren-Beispiel.
Ja, ich will nur dazu sagen, dass es
auf jeden Fall
einen Fall gab, sondern mehrere.
Sagen wir mal, Schule sagt, okay, bei uns Inzidenz zu hoch, wir machen das nicht. Ja, unsere Notfallaufnahmen, alles überlastet, will ich nicht. Können wir nicht. Schicken Antrag an Ministerium. Ministerium sagt zurück, nee, ihr macht auf. Und dann ist es auch noch ein FDP-Ministerium. Und ich denke mir einfach, warum predigen wir
das doch genau das,
durchgehend was, ja. Regionalität und ja. lokale Maßnahmen und dann ja. kommt da irgendein Ministerium
ist
und
auch sagt, Flexibilität,
nee, also, ja, das ist flexibel, das ist unbürokratisch, genau. Das ist alles wunderbar, ja, ganz ehrlich.
Genau, und sagt Flexibilität dann, wäre ja auch zu sagen, diese Schule möchte nicht öffnen, dort gibt es also nicht, weil die einfach Kraft ihrer Wassersuppe nicht möchten, sondern weil da die Inzidenzen zu hoch sind, weil sich auch alle darauf geeinigt haben. Also ich weiß es aus Düren, kannte ich tatsächlich zum Beispiel noch nicht, aber ich kenne es aus Dortmund, weil ich mich damit ein bisschen näher beschäftigt habe. Dortmund hat ja auch einen SPD-Oberbürgermeister und da gab es die versammelte Elternschaft, also die, es gibt ja Eltern, vereinigen sich ja auch in irgendwelchen Interessensverbänden. Und die Dortmunder Elternschaft, die versammelte Dortmunder Elternschaft, die versammelte Dortmunder Lehrerschaft, die Schulverwaltungs-, also die lokalen Schulverwaltungen in Dortmund, die Schulbehörde sozusagen, und die Stadt in Form des Oberbürgermeisters und in Form sozusagen der obersten Stadtverwaltung sagen alle gemeinsam, uns ist das zu risky, hier die Schulen aufzumachen. Wir möchten die Schulen schließen. Und genau das, was in Düren passiert ist, ist auch in Dortmund passiert. Die NRW-Landesregierung sagt, die Schulen machen NRW weit auf, dann machen sie auf.
Das ist halt genau mein Problem, was ich jetzt
kritisiere. Das ist genau das ist, gegen das die FDP eigentlich Sturm laufen müsste.
Genau. Und deshalb verstehe ich auch nicht, warum die NRW-FDP da jetzt so ist. Ich will das jetzt nicht der Frau Gebauer direkt unbedingt unterschieden, also ich denke mal nicht, dass hat sie selbst entschieden sozusagen, sondern eher, dass das intern also im Ministerium dann so geregelt ist.
Ich habe das ein bisschen versucht nachzuvollziehen und habe dann so ein bisschen Stimmen gelesen, die so sagten, naja, das Problem ist so ein bisschen auch die Schulverwaltung. Schulverwaltung ist oft sehr autoritär und sehr obrigkeitsorientiert organisiert.
Kann durchaus sein, aber
und besonders... Und da ist sehr oft diese Stimmung von wegen, was aus Düsseldorf kommt, zählt. Und du kleine Schulbehörde oder du kleine Schule als einzelne Schule sogar noch, kannst hier gar nichts.
Aber wenn das dann durch Medien und etc. geht, könnte man als Ministerin dann auch wirklich sagen, okay, vielleicht
bin ich das Ganze ein bisschen flexibler. Da gehört es dann zur Politik auch der Verwaltung zu sagen, so nicht.
Ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht. Wir haben eine Schule, die ganz normale regionale Maßnahmen macht, sagt, okay, bei uns ist die Inzidenz zu hoch, wir würden gerne zumachen, müssen sich dann, weil es Deutschland ist, an irgendeine obere Stelle wenden und die obere Stelle sagt, nee, Kabinett Laschet will Symbolpolitik machen, keine Ahnung. Und Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, das ist genau das, was ich meine. Warum ist das so? Und deshalb finde ich auch einen harten Lockdown tatsächlich übertrieben, weil dann genau das passiert, dass das halt öfters passiert, dass irgendeine obere Instanz...
Ja, momentan haben wir ja... Moment, also das ist ein bisschen was... Also momentan haben wir Gebiete in Deutschland, die sehr hohe Inzidenzen haben.
Richtig. Richtig.
Und die trotzdem sagen, wir würden gerne Modellregionen sein für Testen. Ich meine, quasi bei aller Liebe für Modellprojekte und dass man auch, weil, ne, es gab ja jetzt mal Fußballspiele wieder mit 1.000-2.000 Leuten, die dann getestet wurden, oder mal Konzerte mit 1.000-2.000. Alles richtig, dass man, wenn es wirklich den Bedarf gibt, Dinge wissenschaftlich zu testen und zu modellieren nach dem Motto, wie geht das und funktioniert das oder funktioniert jenes. Aber dass wir viel testen wollen, so viel es geht, an allen Stellen, an denen es geht, das ist klar. Was wir aber nicht brauchen, ist, dass jetzt jede Stadt, und das passiert aktuell, jede Stadt, jeder Landkreis sagt, wir wollen Modellregion für Öffnungen werden und für Testen werden, weil dann können wir öffnen und lockern.
Das ist ja, also das Problem, was man eigentlich machen müsste, ist, dass man einfach sagt, als Land, als Bund, als sonst was, wir machen das jetzt nach einem ganz speziellen System, so stufenplanmäßig, aber lassen dennoch die meiste Verantwortung, die an sich die Entscheidung bei den regionalen Vertretern sozusagen.
Also, dass ich fürchte, dass das dazu führen würde, dass alle sagen, naja, wir machen möglichst viel auf.
Da bin ich mir tatsächlich nicht mal so sicher, weil je nachdem...
Also Karl Lauterbach hat schon recht, wenn er sagt, Lockdown zu fordern ist unpopulär. Du hast ja auch gesagt, dass du dagegen bist und ich verstehe das ja auch und ich finde das ja auch scheiße. Nur überleg doch mal, also das Problem ist ja, du hast ja gerade schon, also... Was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Wie würde es jetzt weitergehen? Entweder, also ich sage jetzt mal so, machen wir uns keine Illusionen. Entweder der Lockdown kommt heute, also oder morgen oder übermorgen oder in einer Woche oder in zwei oder in drei. Er wird kommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Winfried Kretschmann äußerte sich am Wochenende schon in die Richtung, wir bräuchten mal wieder noch mal eine Notfall-MPK. Erste Länder haben jetzt überlegt, ob die Öffnungen, die sie letzte Woche versprochen haben, vielleicht doch nicht ein bisschen zu weit gehen. Und ob sie das nicht weil sie Öffnungen doof finden, nicht weil ich Lockdown geil finde, bitte nicht falsch verstehen, aber ja, weil die Länder nicht selber sagen, und das hat ja auch Frau Gebauer zum Beispiel in NRW jetzt beispielhaft auf die Schulen bezogen gesagt. Wir haben die Tests nicht, wir kriegen das mit den Tests nicht hin. Wir sind uns alle einig, ich glaube, es wird in diesem Land fast niemanden geben, der nicht dafür wäre zu sagen, so viel testen, wie es wie geht. Aber wir können ja nicht mit fiktiven Tatsachen arbeiten. Und dass wir aktuell dieses Pandemiegeschehen durch Tests in den Griff bekommen könnten, ist eine fiktive Tatsache. Das ist ausgedacht. Das ist, wenn das jemand behauptet, ist das einfach gelogen.
Mehr oder weniger,
Wenn sich ein Politiker jetzt hinstellt und sagt, wir werden diese Welle, wir werden nichts mehr schließen müssen, wir können quasi von den restlichen Maßnahmen alles so lassen, wie es jetzt ist, wir werden nur ganz viel testen. Und dann werden wir diese Welle in den Griff bekommen. Dann ist das einfach schlicht und ergreifend gelogen. Erstens, weil die Tests noch nicht in ausreichender Zahl da sind. Zweitens, selbst wenn die Tests in ausreichender Zahl da sind, nur testen heißt ja auch noch nicht, dass die Kontaktverfolgung funktioniert. Und drittens, selbst wenn die Kontaktverfolgung funktioniert, werden sich ja weiterhin Leute anstecken und die Intensivbetten haben nicht mehr so viel Puffer. Von den Leuten, die da arbeiten, ganz zu schweigen.
Du musst halt wirklich einfach darauf setzen, dass du das, wie gesagt, so regelst, dass das flexible regional geleitet wird und nicht von oben runter. Also top-down ist hier
wirklich... Ja, aber die regionalen Entscheidungsträger, egal ob MinisterpräsidentInnen oder Landräte oder Oberbürgermeister, die scheuen sich ja
Ja, du musst natürlich schon ein Wegweiser geben, sozusagen. Dass ab so und so viel ist das und das notwendig, ab so und so viel ist das und das notwendig, das sollen die dann auch machen, das ist nicht das Problem.
Ja, das wird ja aktuell nicht gemacht. Den Wegweiser gibt es ja in der Theorie.
Genau, den Wegweiser hätte ich ja auch gerne. Das Problem ist nur, dass du dann dich irgendwann darauf festfährst, dass du es einfach so machst, beispielsweise. Dass du halt irgendwann sagst, okay, wir lassen das jetzt zu, obwohl hier in dem Kreis oder in dem Land, Region, wie auch immer man es nennen will, eigentlich nichts mehr dafür spricht. Das heißt, man sollte durchaus als Ministerium oder als Bund, Land, wie auch immer, sagen, okay, wir machen das so, ab einem gewissen, der klassische Stufenplan, wo wir wieder sind, danach halten wir uns, aber wenn jetzt irgendwer regional kommt und sagt, hier, guckt mal, wir haben das und das, wir haben das und das, hier der klassische Düren-Dortmund-Fall, wie auch immer, dass man da auch dann regional drauf eingeht und sagt, okay, wenn ihr das anders machen wollt, das ist vernünftig, das kann man natürlich prüfen, ob es vernünftig ist, dann könnt ihr das so anders machen. Das Problem ist ja wirklich, dass es momentan eher so ist, dass das Ministerium irgendwas macht, alle 2 Sekunden irgendwas ändert. Ich meine, ich kriege das mit. Ich bin am Wochenende meistens in Rheinland-Pfalz, dann bei meinen Eltern. Ich fahre über die Landesgrenze und weiß nicht mehr, was ich machen darf und was ich nicht machen darf. Das ist natürlich jetzt von Bundesland zu Bundesland, das ist okay, dass es so ist, aber dass man halt wirklich sagt, wir machen das einfach nach einem gewissen Konzept, ziehen das danach durch, ab einer Inzidenz von so und so viel machen wir das und das und ab einer Inzidenz von so und so viel machen wir das und das. Aber wenn dann noch ein Landkreis kommt und sagt, okay, hier, wir haben folgende Situation, nach unserer Inzidenz müssten wir eigentlich die Schulen aufhaben oder Wechselunterricht oder etc. oder weiß ich nicht, Click and Collect bei Buchhandlung. Aber wenn dann ein Landkreis kommt und sagt, bei uns sind die Intensivbetten langsam voll, wir wollen ein bisschen verschärfen, dass man dann sagt, okay, ihr dürft das machen. Und nicht sagt, von wegen mit dem Zeigefinger, nee, wir sagen, was ihr machen dürft und nicht andersrum. Und natürlich auch andersrum, dass man halt auch sagt, wenn die Region, okay, bei uns entspannt es sich ein bisschen, könnten wir vielleicht, weiß ich nicht, beispielsweise wieder Abholung im Shop oder im Einzelhandel mit, oder von mir ist auch einfach Öffnungen mit halt vorgegebenen Hygienemaßnahmen und Beschränkungen, wie viele Leute im Laden sein dürfen und so weiter. Das Problem ist halt wirklich, dass es halt viel zu bürokratisch und viel zu top-down ist, dass du einfach sagst, okay, wir machen das jetzt so und das ist dann überall im Land so. Und dann ist in Nordrhein-Westfalen ist ein Kreis, der hat überhaupt keine Inzidenz oder ganz wenig und im Süden einer, der ultra viel hat, aber die Maßnahmen sind halt für beide nicht optimal. So, das ist das Problem. Das ist wirklich das Problem. Und ich hätte auch kein Problem, wenn ich in einem Hochinzidenzgebiet lebe, dass da einer sagt, okay, ihr macht jetzt mal ein bisschen weniger. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Finde ich okay. Aber dass man durchgehend durchzieht, dass alle sich nach einem Standard messen, was überhaupt nicht machbar ist, weil einfach unterschiedlich ist, wie etwas da ist und wie etwas da ist, das ist halt Schwachsinn, weil dann ist es für die einen zu stark und ist es für die anderen viel zu wenig. Und da können die lokal nicht mal sagen so, okay, wir machen jetzt das und das, weil dann oftmals das Ministerium kommt und sagt, ihr dürft das jetzt nicht lockern oder verschärfen, weil das ist ja blöd, weil das ist ja unser Job. Das ist wirklich mein Problem. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, aber das ist konkret mein Problem, dass man wirklich einfach diese Hierarchie unbedingt durchleben muss.
Ich verstehe schon, was du meinst und ich möchte ich glaube, sowohl die gesellschaftliche Stimmung als auch die politische Entscheidung in den nächsten Tagen wird lauten Lockdown. Und
kann durchaus sein.
Ja, genau. Und mir wäre es halt lieb, dass es dann eine Strategie gibt auch. Dass dieser Lockdown dann nicht wieder Lockdown Light oder Lockdown Halb oder Lockdown was auch immer wird, sondern dass es ein, wir haben uns vorher überlegt, wo steckt man sich an, wo kann man Ansteckungen verhindern, was ist verhältnismäßig. Und überall, wo es nicht verhältnismäßig ist, Dinge zu schließen oder wo man Kontakte nicht verhindern kann oder nicht verhindern möchte, Testpflicht. Und dann halten wir das durch. Und dann machen wir das 2 Wochen, 3 Wochen, bis die Inzidenzen wieder so sind, dass wir nicht alles, aber wieder mehr und dann auch mit Tests wiederum möglich machen können. Das wünsche ich mir und dass da ein Konzept hintersteckt und dass da auch was hintersteckt, womit man planen kann. Und dann soll es auch gerne mehr Entscheidungskompetenz für einzelne Landräte, Rätinnen geben oder so. Darum geht es mir gar nicht. Es geht darum, dass es ein Gesamtkonzept braucht. Und das Gesamtkonzept muss halt von oben kommen. Da sehe ich halt schon...
Was anderes sage ich ja auch nicht.
Und genau, die Bundesregierung, ja, das hast du ja auch gesagt. Ne, das ist halt das, die Sache der Bundesregierung, weil der aktuelle Stand, das muss man sich mal überlegen. Also ne, klar, de jure gibt es irgendwie immer noch diesen komischen Anfang März ausgearbeiteten Lockerungsplan mit der Notbremse. Das ist quasi ja. De jure immer noch der Stand der Beschlüsse. Aber de facto ist es ja inzwischen so, dass seitdem die Osterruhe wieder zurückgenommen wurde als einziger Versuch einer Maßnahme, seitdem gibt es ja de facto eigentlich überhaupt keine zentrale Steuerung der Corona-Strategie mehr, sondern nur noch 16 Länder, die machen, was sie wollen. Und das muss ganz schnell wieder enden.
Mehr oder weniger,
ja. Ja, mehr oder weniger. Also ne, bei aller Liebe, man kann das dann inhaltlich falsch oder richtig finden, was der ein oder andere Ministerpräsident dann macht. Aber wir haben keine zentrale Strategie zurzeit.
Ja gut, doch. Was halt auch daran liegt, dass die Bundesregierung scheinbar auch,
ich will jetzt nicht
sagen, komplett überfordert, aber irgendwie ein bisschen planlos ist.
Komplett überfordert, planlos, sie will nicht mehr. Ich habe auch, also das wollte ich eigentlich vorhin noch eigentlich gesagt haben, als ihr so ein bisschen auch eure persönliche Stimmung beschrieben habt. Meine persönliche Stimmung, ich fühle mich in einer gewissen Weise auch aufgegeben an der Stelle. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Anstrengungen der letzten Monate auch gar nicht mehr gewürdigt werden. So nach dem Motto, vor einem Jahr haben wir uns, sind wir in Lockdown gegangen und sind alle, ne, bleiben wir zu Hause, flatten the curve und so weiter. Und das wurde immer mehr missachtet, das wurde immer mehr egal gemacht und immer mehr Kommunikationspannen, immer mehr Bürokratiepannen, immer mehr Planlosigkeit, immer mehr Überforderung. Und inzwischen ist es halt so, wenn man sich auch so Spahn und Wieler anguckt, Spahn sitzt dann da und sagt so Sachen wie, es muss ja nicht alles immer der Bund machen. Und Wieler sagt inzwischen gar nichts mehr über die politischen Maßnahmen. Der sagt inzwischen nur noch, appelliert inzwischen nur noch an jeden Einzelnen und sein einzelnes Verhalten. Was natürlich richtig ist, aber da merkst du schon, weißt du, früher hat der wenigstens noch gesagt, folgende politische Maßnahmen unterstützen jetzt das, was aus rein epidemiologischer Sicht sinnvoll ist. Jetzt sagt er nur noch, jeder sollte sich um sich selber kümmern, weil wenn er dürfte, würde er wahrscheinlich auch sagen, was wir da gerade politisch machen, ist irre.
Ja, das ist ja auch das Hauptproblem, was ich habe, dass halt alles irgendwie auf die Bürger abgewälzt wird. Also, ja. Wie gesagt, das eben mit den Tests hatte
ich ja auch schon gesagt. Da werden wir uns, glaube ich, auch heute einig in dieser Aussage. Die Pandemie ist keine Aufgabe, so gerne. Ich bin auch Individualist und wir könnten auch mal in einer anderen Folge noch über Liberalismus und Grundwerte und sowas reden, aber ich bin auch Individualist, aber eine Pandemie ist keine Aufgabe, die jeder alleine an seinem Schreibtisch, in seinem Bett oder an seinem Arbeitsplatz erledigt. Sondern
und halt auch kein jetzt...
Wie du gerade, das war ja so eine klassische FDP-Position, die du gerade auch gebracht hast, wir brauchen einen starken Staat. Amen.
So. Wir brauchen einfach einen Staat, der etwas hinbekommt. Also stark muss er nicht unbedingt mal sein, er muss nur das machen, was er tun soll.
Also darüber unterhalten wir uns dann in der nächsten Folge.
Ich bin ja kein Ankap oder so.
Wie stark der Staat sein muss.
Oh ja, das ist interessant.
Das machen wir dann aber nochmal wann anders. Und heute bedanke ich mich bei dir und sozusagen auch bei Marlon, der natürlich jetzt nicht mehr erwidern kann, fürs Teilnehmen, für diese sehr schöne Diskussion. Ich fand es sehr spannend.
Ja,
echt. Und bedanke mich bei euch fürs Zuhören und die letzten Worte, die Abmoderation, die Ausmoderation. Moderiere mal aus. Los, moderiere aus,
Lukas. Ich soll ausmoderieren?
Ja, ja, klar.
Das ist ja, die Ehre, die man hat. Alle, die zuhören, Bundestagswahl FDP wählen. Go. Für eure geile Politik.
Das hat noch jemand so schamlos ausgenutzt.
Bitte wählt das. Überlegt es euch gut. Es ist in diesem Jahr wirklich wichtig. Und ich habe auch kein Problem.
Wir haben in diesem Podcast, ja, natürlich, logisch, ja, begründet von 3, 4, 5 Sozen sogar, weiß ich gar nicht. Also es sind ein paar viele Sozialdemokratinnen, aber wir haben einen Linken, wir haben einen Grünen und wir haben einen, jetzt einen Juli. Wählt doch einfach vielleicht nicht die CDU. Der Rest.
Naja, wählt doch keine AfD. Die haben keine Lösung.
Genau, das sowieso. Also ich glaube, Leute, die AfD wählen, hören uns auch nicht, aber, ne, aber.
Bei die Linke kann man sich auch streiten, aber das, den Topf mache ich jetzt nicht auf.
Da muss ich jetzt einfach, ne, Dylan, sonst rennt Dylan weg. Ich sag, also wählt bitte nicht die CDU und nicht die AfD sowieso nicht. Und
danach dann, ist es mir vollkommen, ja.
Danach hält sich Lukas zurück und nächstes Mal übt er noch eine neutrale Outro zu machen. Tschüss.
Tschüss.